Die Europäische Zentralbank will den digitalen Euro einführen. Darüber wurde zuletzt im Bundestag gestritten und zwei Abgeordnete drifteten dabei in den Bereich der Verschwörungstheorien ab. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um eine der letzten Bundestagsdebatten vor der Sommerpause im Hohen Hause. Debattiert wurde über einen Antrag der CDU zum Thema digitaler Euro. Eigentlich wollte die CDU nur, dass im Hohen Haus, im deutschen Parlament, darüber auch abgestimmt wird, wenn der digitale Euro denn eingeführt werden soll. Den Rahmen für diesen digitalen Euro gibt es seit Sommer 23. Der Fahrplan der Zentralbank ist noch nicht ganz so klar. Die sind noch an Tests dran etc. pp. Jedenfalls gibt es dort einen FDP-Abgeordneten im Bundestag, Frank Schäffler, und eine Ex-AfD-Abgeordnete, Joana Cotar, die mächtig was dagegen haben, in den Bereich der Verschwörungstheorie abgedriftet sind, um den digitalen Euro zu bashen, die Europäische Zentralbank zu bashen und stattdessen den Bitcoin zu promoten. Aber wir schauen uns das jetzt gleich gemeinsam in Ruhe an, gemeinsam nämlich mit Lukas Scholle. Lukas Scholle ist Geschäftsführer beim Primärverlag, das ist der Verlag, der auch das Jacobin-Magazin herausbringt. Apropos Jacobin-Magazin, kennt ihr eigentlich schon die neue Ausgabe? Künstliche Intelligenz möchte auf dein Leben zugreifen, erlauben oder okay, heißt es auf der Titelseite. Genau darum geht es auch, um künstliche Intelligenz. Viermal im Jahr kommt das Jacobin-Magazin heraus. Unter diesem Video findet ihr einen Link, mit dem ihr 10% aufs Jahresabo sparen könnt und das Magazin selbstverständlich, das Neueste, dann immer noch zugeschickt bekommt. Wer also noch einen Urlaub anstehen hat oder so, der kann das jetzt nutzen. Damit aber genug und ich würde sagen, holen wir den Lukas mal dazu. Ja, hi Lukas, schön, dass du wieder da bist. Wir reden darüber, was die CDU im Bundestag beantragt hat. Und zwar geht es diesmal um den digitalen Euro. Die haben dann nämlich schon Ende 23, fast ein Jahr alt mittlerweile, der Antrag eingereicht, dass sie eine Abstimmung über den digitalen Euro im Bundestag bindend machen wollen. Was genau steckt dahinter?
Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung. Kleiner Spoiler, es geht nicht nur um den digitalen Euro, sondern auch um den Bitcoin heute. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber das Anliegen der CDU hier ist auf jeden Fall relativ berechtigt. Sie wollen, dass der digitale Euro oder dass über die Einführung des digitalen Euros dann auch im Bundestag abgestimmt wird, weil derzeit ist die Rechtslage so, das ist auch oben mit einem Quote markiert von Christian Lindner im Ausschuss, dass, wie es so oft ist bei EU-Sachen, dass sie dann gar nicht zustimmungspflichtig sind im Deutschen Bundestag, sondern dann nur zur Stellungnahme und zur Kenntnis gegeben werden. Also auf so einer demokratischen Ebene ein ganz legitimer Ansatz, den Sie hier verfolgen. Hat natürlich ein bisschen Geschmäckle, weil sie da noch ein paar andere Sachen reinformulieren, die da ein bisschen abstruser sind. Im Feststellungsteil, im Beschlussteil geht es dann um vier Sachen. Da geht es dann halt erstens um die freiwillige Selbstverpflichtung, dass der Bundestag halt darüber zu entscheiden hat. Zweitens, dass die ganzen EU-Organe auch das als zustimmungspflichtig für die einzelnen Länder machen, also nicht nur, dass Deutschland zustimmen muss, sondern alle EU-Länder, auch das ist natürlich sinnvoll. Und drittens, dass damit sichergestellt wird, dass das Bargeld nicht geschwächt wird. Also hier hat man dann schon den politischeren Spin, weil das ist natürlich ein Hauptthema von Konservativen, ob jetzt CDU, FDP oder halt AfD. Da ist die Bargeldsorge immer ganz riesig. Auch wenn die ein bisschen herbeigeredet ist an der Stelle. Und viertens, dass das zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte in Deutschland beitragen soll. Genau, das sind die vier Punkte, die sie hier beantragen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Kollegen dazu zu sagen haben.
Gerade das mit dem Bargeld, nochmal vorweg, es gibt ja niemanden, der Bargeld abschaffen will. Ne? Das ist also in der ganzen politischen Mannschaft gibt es niemanden, der sich hinstellen würde und das sich trauen würde zu sagen. Häufig wird interessanterweise aber Bargeld-Obergrenzen, wenn es zum Beispiel darum geht, Immobilien nicht mehr irgendwie aus ein paar Bargeldkoffern zu bezahlen, von rechts dann gespinnt als, schau an, das ist der erste Schritt, bis die uns in die Knechtschaft des digitalen Euros schicken und dann Verschwörungstheorie, die EZB kontrolliert, welche Seife wir kaufen.
Ja, komplett irrsinnig an der Stelle, also wirklich.
Deswegen, oder in diesem Spin haben wir auch Reden von Frank Schäffler, von der FDP und Joanna Cotard von der AfD. Ach nee, sie ist nicht mehr bei der AfD, sie ist mittlerweile fraktionslos. Ist aber nicht ausgetreten, weil die AfD irgendwie zu rechts ist oder so, sondern weil da scheinbar Mobbing stattfindet und sie die Anbiederung an Russland, China und den Iran nicht gut heißt. Gut, ich glaube, es gäbe noch bessere Gründe, aus der AfD auszutreten, aber lassen wir mal so stehen und schauen auf die Rede von Frank Schäffler, zuallererst von der FDP.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung des Geldes ist tatsächlich eine große Herausforderung. Doch die Frage ist immer, wer macht es? Macht es der Staat oder machen es Private? Wird es dezentral gemacht oder wird es zentral gemacht? Und ich finde, dass wir mit der MiCA-Regulierung auf europäischer Ebene uns dafür entschieden haben, dass wir das dezentral machen wollen, dass wir das auch privat machen wollen, dass wir mit Stablecoins eigentlich digitales Geld in Euro schaffen wollen. Und deshalb bin ich skeptisch, ob der digitale Euro tatsächlich der große Wurf ist. Denn letztendlich ist es ein zentrales Projekt. Und die Europäische Zentralbank hat bis heute eigentlich nicht wirklich klar gemacht, ja, was eigentlich der Nutzen für den Verbraucher sein soll. Wofür brauchen wir das? Und ich finde, bevor so ein Projekt tatsächlich angegangen wird, muss im Kern die Europäische Zentralbank auch diese zentrale Frage wirklich beantworten. Wofür braucht der Verbraucher in Deutschland, in Europa tatsächlich einen digitalen Euro? Und die entscheidende Frage ist auch, um welchen Preis soll dieser Euro eingeführt werden, dieser digitale Euro eingeführt werden? Und ich finde, naja, wenn dieser Weg jetzt gegangen wird von der Europäischen Zentralbank, wenn der Legislativvorschlag der Europäischen Union auch tatsächlich Wirkung entfaltet, dann muss völlig klar sein, dass die anonyme Zahlungsweise in Deutschland erhalten bleibt, dass auch tatsächlich klar wird, dass der digitale Euro genauso anonym ist wie das Bargeld in Deutschland. Denn am Ende ist ganz entscheidend, dass in dieser Frage nicht eine zentrale Behörde auf die Daten der Bürger zugreifen kann, sondern dass tatsächlich der Bürger auch anonym zahlen kann. Der digitale oder die Digitalisierung einer Währung kann durchaus Nutzen stiften. Er kann Nutzen stiften, wenn es um Maschinen-zu-Maschinen-Zahlungen geht, um kleinteilige Zahlungen. Aber am Ende muss klar sein, dass es auch wirklich eine anonyme Zahlung bleibt. Denn, und das ist ganz entscheidend, denn es darf nicht dazu führen, dass das Bargeld in unserem Land weiter diskriminiert wird. Denn Bargeld ist letztendlich der in Münzen geschlagene Teil unserer Freiheit. Und diese Freiheit, diese müssen wir erhalten. Vielen Dank.
Ja, Bargeld ist der in Münzen geschlagene Teil unserer Freiheit. Typischer FDP-Spruch, den, wie gesagt, beim Bargeld, jeder ist dafür, Bargeld zu schützen. Interessant fand ich den Spruch, dass Bargeld immer weiter diskriminiert wird. Ja, habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen. Was würdest du dazu sagen?
Ja, du musst denken, dass natürlich große Bargeldkäufe bei Frank Schäffler sicherlich an der Tagesordnung sind, weil das ist ja die Freiheit, die dann damit ausgedrückt wird. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube auch nicht, dass das Hand und Fuß hat mit der Bargeldeinschränkung und dass halt ein paar Käufe über 10 oder 20.000 Euro eingeschränkt werden. Also der Anteil von den Leuten, die das wirklich in bar machen auch, ist marginal, dürfte marginal sein. Und von diesen marginalen Bargeldkäufen dann, die so groß sind, davon wiederum der Anteil dürfte relativ hoch sein, die halt kriminelle Herkunftsarten des Geldes haben. Also das jetzt hier halt so freiheitmäßig darzustellen, finde ich schon ein bisschen abstrus. Aber natürlich hat er auch den Nutzen, den er jetzt hier für den digitalen Euro ja kritisiert. Wo ist der Nutzen? Hat er ja ziemlich offensichtlich eigentlich gezeigt. Digitale anonyme Zahlungen. Man kann jetzt auch darüber reden, welchen anderen Nutzen so ein digitaler Euro hat, aber diesen Kernnutzen, den hat er ja eigentlich ziemlich offensichtlich gezeigt, oder?
Ja, ja, genau, weil bei Banken ist es natürlich nicht anonym, wenn du über die Zahlungen abwickelst. Und die EZB könnte zumindest als öffentliche Institution da eine gewisse Anonymität reinbringen, wobei ja schon richtig ist, dass sie nicht unbegrenzt gewünscht ist, ja. Also Immobilien mit dem digitalen Euro zu bezahlen, nun ja, das sollte unter Geldwäsche-Gesichtspunkten etc. ab gewissen Schwellenwerten, die für Otto Normalo wie uns völlig egal sind, sollte das eben schon möglich sein und bringt dann eben auch einen Vorteil, weil man eben mit europäischer Geldwäschebekämpfung, mit europäischem Datenschutz etc. in einem Finanzsystem, was total US dominiert ist, Visa, Mastercard, PayPal, alles US, Datenkraken, die darauf zugreifen und die Zahlungen abwickeln, zumindest eine Alternative dazu herstellen, das ist schon gut. Der Witz ist bei Bargelddiskriminierung, was er sicherlich auch meint, ist, man kauft einen Gebrauchtwagen für, weiß nicht, 20.000 Euro, will den in Bar zahlen. Das Einzige, was man bisher machen muss, ist, den Personalausweis einmal vorzeigen. Also wenn das die Diskriminierung ist, nun ja, weiß ich nicht. Also fühlt er sich diskriminiert, weil er sein Perso zeigen muss.
Ein spannender Aspekt, der neben diesen ganzen US-Scams, die du gerade genannt hast, auch noch ist, ist, dass natürlich damit potenziell die Transaktionskosten gemindert werden, was jetzt bei Unternehmen, die viele Transaktionen haben, die jetzt nicht wahnsinnig hoch sind, schon auch bedeutend sein könnte, weil halt die dann immer ein paar Prozent abzwacken mit einer Flatgebühr als Basis. Also die ganzen Kreditkartenanbieter, PayPal und so weiter. Die Frage ist halt nur, wer wird den digitalen Euro nutzen oder was ist der Anreiz, den zu nutzen? Wenn es nur die Anonymität ist, ist, glaube ich, der Anreiz in der Bevölkerung jetzt nicht flächendeckend gegeben. Wenn man halt irgendwie den finanziellen Anreiz von den geringen Transaktionskosten auf die Bürger übertragen würde und wenn die halt dann 3% sparen, wenn die halt mit digitalen Euro bezahlen, dann können sie auch einfach normal mit Bank bezahlen. Also mal gucken, wie hoch der reale Nutzen dann ist.
Ja, ehrlicherweise bin ich da sogar ein Ticken bei ihm zu sagen, so groß ist der Nutzen nicht, außer man wickelt irgendwie, also zumindest für Otto Normalo jetzt, ne, mal keine Ahnung, man hat ein paar tausend Euro auf seinem Girokonto und macht damit irgendwelche Überweisungen, weil, also, der digitale Euro soll ja auch so gemacht sein, dass man eben nicht ein wirkliches Konto bei der Zentralbank bekommt, dass man sich dann irgendwie da einloggt, irgendwie Bundesbankkonto oder so, was theoretisch ginge gesetzlich, was die Banken aber blöd fänden, weil dann verlieren die ja Kunden dahin, sondern man hat bei seiner Hausbank quasi einfach eine neue Kontounterart, irgendwie Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch, weiß ich nicht, und dann zum Schluss, vielleicht hat man nur noch sein Depot da oder woanders, und dann zum Schluss eben das Konto digitaler Euro. Das soll aber auch begrenzt werden, ja, also 3.000 Euro ist so im Gespräch, mehr soll man da nicht drauf haben können, weil, nun ja, die Banken wollen eben nicht, und keine Zinsen bekommt man da, die Banken wollen eben nicht dieses Geschäft verlieren, die ganzen Einlagen verlieren und deswegen ist das begrenzt. Ja, und wenn man sich dann überlegt, also ist das jetzt wirklich so der Bringer? Ja? Ist das was die Leute im Alltag nutzen, dieses Geld auf dieses Konto zu überweisen, wo doch irgendwie mit PayPal und Apple Pay alles viel bequemer zu bezahlen ist? Ja? Werden sie das im Einkaufsladen, im Supermarkt benutzen oder holen sie einfach ihr Handy raus und machen Apple Pay oder Google Pay oder was auch immer? Da wird es die Zentralbank, glaube ich, sehr schwer haben. Und das hat sie noch nicht belegt, dass das wirklich der Nutzen wäre. Die Alternative zu PayPal und Apple Pay wäre das, was für die Verbraucher tatsächlich das Beste wäre. Das macht nicht die Zentralbank, sondern, kleiner Exkurs, die sogenannte European Payment Initiative, das ist ein Zusammenschluss von vielen Privatbanken aus Europa, die sagen, wir wollen die Alternative dazu herstellen. Das Problem ist, Das Projekt gibt es jetzt, geht an den Start. Vero heimt sich das dann. Das Problem ist, da sind Großbanken wie die Commerzbank beispielsweise gleich von vornherein ausgestiegen. Die starten das jetzt, ohne eine App zu haben, ohne dass man es im Supermarkt machen kann. Das heißt, man wird am Anfang nur eine Möglichkeit haben, irgendwie wie bei PayPal, wenn du 2 E-Mail-Adressen hast, da Zahlungen hin und her zu tauschen. Die Leute sind aber alle PayPal gewöhnt und das funktioniert sehr gut. Also auch das könnte eine Totgeburt sein. Ähnlich so wie dieses Giropay, was mal eingeführt wurde, jetzt eingestampft wird, weil, nun ja, es einfach keiner nutzt. Heißt, ja, mal sehen. Selbst wenn die Zentralbank den digitalen Euro einführt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die Leute einfach sagen, gut, juckt mich nicht, macht euer Ding. Ein Vorteil zum Schluss noch, der immer gesagt wurde, dass da Geld bei den Banken unsicher sei. Die Banken könnten ja pleite gehen, aber die Zentralbank nicht. Das heißt, man muss keinen Schiss haben, dass irgendwie das Geld verloren geht. Aber, ich meine, es gibt die Einlagensicherung. 100.000 Euro pro Konto, wo die EZB dann hintersteht und das versichert. Wenn du 2 Konten hast, hast du 200.000 Euro sicher. Jetzt kann man darüber reden, ob es so sinnvoll ist, die Grenze bei 100.000 zu haben. Das ist für Betriebe beispielsweise schon mittelständische blöd, weil dann im Zweifelsfall deren Geld gefährdet ist. Ich finde, diese Einlagensicherung sollte abgeschaffen werden, einfach unbegrenzt dafür gerade stehen. Die kontrollieren die Großbanken ja eh. Aber für Otto Normalo, nochmal, macht es keinen Unterschied, ob das Geld durch die Einlagensicherung safe ist oder man eben die Kohle direkt bei der EZB hält. Und wenn es auf 3.000 Euro begrenzt ist, können die Leute das auch nicht nutzen. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz.
Da ist ja dann jedes Girokonto besser von der Einlagensicherung.
Ja. Also. Ja, genau. Und da merkt man, also die haben irgendwie 2020 oder so oder schon davor damit angefangen, zu überlegen, was sollen die eigentlich machen. Und diese Idee, komm, wir geben den direkten Konto bei der Zentralbank oder wir machen es nur bei den Banken, hat jetzt zu so einem Ergebnis geführt, ja, wir machen digitalen Euro, weil man es irgendwie machen muss. Aber so richtig klar, was daraus werden soll, was das den Leuten bringt, ist es irgendwie nicht. Ich habe zuletzt einen Artikel geschrieben in meiner Kolumne bei der Berliner Zeitung und gesagt, das ist unnötig. Also braucht man nicht. Die sollten sich lieber hinter diese European Payment Initiative klemmen und dafür sorgen, dass es mit europäischen Datenschutzstandards etc. eben ein europäisches PayPal gibt, zum Beispiel. Das würde den Leuten was bringen, wenn sie dafür eine Alternative hätten. Aber so bin ich sehr, sehr skeptisch.
Ja, auch hinsichtlich der Einführungsdaten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der Plan ist, aber das ist ja schon ein Zeithorizont, der erst in den nächsten 5 Jahren irgendwie irgendwelche Testphasen beinhaltet und dann irgendwann am Sankt-Nimmerlandstag kommt. Also das ist natürlich dann auch
und wird auch immer geschoben, immer weiter aufgeschoben.
Ja, klar. Ist auch nicht ganz trivial natürlich, sowas zu machen sicherlich, aber ist natürlich dann an realen Umständen gemessen ziemlich spät.
Ja. Schauen wir mal, was Joana Cotar dazu sagt. Fraktionslos, früher AfD, wie gesagt, die hat in der ersten Lesung eine Rede gehalten, die die ganze Bitcoin-Szene in Wallung gebracht hat, weil sie die abgefeiert haben. Ah, schaut her, im Bundestag wird der Bitcoin abgefeiert und so weiter. Ja, die Bitcoiner sehen den digitalen Euro ja als Angriff auf den Bitcoin. Ja, dann sehen sie den Überwachungsstaat gegenüber dem Bitcoin, der irgendwie ja ohne Staat funktionieren soll und einen davon unabhängig machen und befreien soll. Ja, schauen wir mal rein.
Frau Präsidentin, werte Kollegen, Frau Lagarde twitterte vor 2 Wochen, die EZB habe erhebliche Fortschritte dabei erzielt, sicherzustellen, dass der digitale Euro in Zukunft bei Bedarf ausgegeben werden kann. Und da sind wir beim Thema. Es gibt diesen Bedarf nicht. Mir hat noch nie jemand einleuchtend erklären können, was die Vorteile des digitalen Euro sein sollen. Niemand will ihn, außer der EZB und ein paar Politikern. Der digitale Euro birgt erhebliche Risiken für finanzielle Privatsphäre, die Freiheit und die Märkte. Wir errichten hier eine dystopische Überwachungsstruktur und die Versprechen, die die EZB in Sachen Privatsphäre gibt, sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Die EZB sagt es selbst. Letztendlich wird es den europäischen Gesetzgebern obliegen, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Privatsphäre und anderen politischen Zielen zu finden. Genau das ist das Ziel. Wir kennen Ihre Masche. Sie machen es immer wieder. Sie fangen harmlos an und dann geht es Stück für Stück in Richtung Freiheitsberaubung, Überwachung und Kontrolle. Mit dem digitalen Euro geben wir dem Staat das Instrument in die Hand, uns alle zu überwachen. Und egal, welche Regierung in Zukunft an der Macht sein wird, sie wird diese Macht nutzen. Geben wir ihr die Gelegenheit nicht dazu. Wir brauchen keinen digitalen Euro. Study Bitcoin. Dankeschön.
Wir brauchen keinen digitalen Euro. Study Bitcoin. Ja, Mann. Da ist genau diese verschwörerische Erzählung gewesen, die wir am Anfang ein bisschen angeschnitten haben. Der Überwachungsstaat von der EZB, der geschaffen wird. Wir sehen es immer wieder, hat sie vor allem gesagt. Mich hätte ja mal interessiert, wo genau? Ja, also wo genau fühlst du dich jetzt heute von der EZB überwacht? Ich mich eher nicht so, muss ich sagen.
Ich mich auch nicht. Aber man muss schon sagen natürlich, dass durch diesen langen Zeitraum der Debatte um den digitalen Euro und die relativ unklare Ausgestaltung natürlich diese Erzählung immer wieder am Laufen gehalten würden. Hätte die EZB jetzt ganz schnell was gemacht, wo relativ schnell klar wäre, wie ist das datenschutzmäßig ausgestaltet, dann hätte man es wahrscheinlich gut entkräften können. Ja. Aber so ist das wahrscheinlich dann Futter natürlich auf so Verschwörungstheorie-Runden.
Ja, genau. Sie hat damit die Kontrolle über diese Debatte vollständig verloren und naja, wer hätte sich das nicht denken können, dass all jene, die irgendwie Bitcoin ganz geil finden, rechts ticken und gegen den Staat sind, das alles nutzen, um daraus so eine Verschwörung zu spinnen. Marc Friedrich beispielsweise und hier Markus Krall und Co., die ganzen Crash-Propheten von rechts, die nutzen das ja genauso. Für die hält sie auch diese Rede, die feiern das dann ab. Ja, dann hahaha, study Bitcoin und als wäre das die Alternative und finden das dann geil. Ja, weiß auch nicht, warum, ob und wie lange sie sich da noch halten wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit einer der letzten Reden, die sie da gehalten haben wird. Ja, bald ist Schluss. Okay, muss so jemand da im Bundestag vertreten sein? Ich glaube nicht. Aber ja, auch ein Fehler der EZB, diese Debatte so zu verlieren. Und man muss ja sagen, es gibt auch progressive Ökonomen, die skeptisch sind, jetzt nicht im Sinne von Verschwörungstheorie und die EZB will uns alle überwachen, welche Seife wir kaufen und ob wir zu viel Zucker essen, sondern Peter Bofinger, ne? Der war der Gewerkschaftsvertreter bei den Wirtschaftsweisen, der sagt auch, also die EZB hätte lieber ein europäisches PayPal gemacht als diesen digitalen Euro, denn dafür gibt es eigentlich nicht so richtig einen Bedarf. Ja. Der sagt beispielsweise auch dieses Versprechen von irgendwie Überweisungen und Transaktionen in Sekundenschnelle. Ja, wow. Also es gibt heute schon Instant-Überweisungen, ist nichts Neues. Ja, es ist so ein bisschen so, als würde jetzt jemand damit kommen, dass irgendwie es bei Facebook jetzt den Instant Messenger gibt und man sich da Nachrichten schicken kann. Ja, okay, es gibt nur 37.436 Instant Messenger und Facebook ist out, Bro.
So. Ja,
herzlich willkommen in der Realität.
Vor allem, weil die Echtzeitüberweisungen ja jetzt schon bald Standard werden für alle Überweisungen. Das bedeutet, also den Wettbewerbsvorteil wird man dann auch verlieren ganz schnell. Aber ja, was ich noch spannend fand, ist, dass die Bitcoiner jetzt auch, Frank Schäffler muss man ja auch dazu zählen, auch wenn er es jetzt nicht durchscheinen lassen hat, gar nicht mit dem Argument argumentieren, dass man ja reicher wird, wenn man den Bitcoin nutzt im Gegensatz zum digitalen Euro. Weil die ökonomische Grundlage der Mengenbeschränkung ist natürlich eine ganz andere, die halt beim digitalen Euro nicht zutrifft. Das heißt, der steigert nicht deine Kaufkraft, falls dann weiterhin in Euro bezahlt wird und der Wert des Bitcoin zunimmt. Also dieser Mechanismus ist halt gar nicht gegeben. Hätte ich gedacht, dass, und vor allem das ist ja der Kundennutzen, Anführungszeichen, dass die Leute reicher werden, vorausgesetzt der Kurs steigt, das wird ja beim digitalen Euro nicht gegeben sein. Und ich hätte schon erwartet, dass sie das kritisieren und nicht komplett auf diese Anonymitätsschiene gehen. Aber ja, schon spannend.
Ja, stimmt. Wobei man da natürlich auch was hätte zu sagen können. Ne? Also Bitcoin volatil, nur weil der Mengen beschränkt ist, heißt auch nicht, dass er immer was wert ist. Aber
das war kein Plädoyer.
Ja, ich weiß. Aber dieses Argument, oh, wenn ihr dann Geld bei der EZB habt, gibt es darauf keine Zinsen. Und keine Zinsen heißt, das macht euch ärmer.
Ja, stimmt.
Und keine Renditen. Also das irgendwie zu spielen, okay. Wobei die einfache Argumentation, der einfache Konter wäre gewesen, niemand muss sein Geld dann auf dieses Konto legen. Wenn es nur 3.000 Euro sein sollen, ist eh die Frage, warum, wofür sollte man das machen? Ja, allein im Alltag der Aufwand, ich lege da 2.000 Euro hin, um dann damit was zu machen? Miete zu überweisen? Kaffee einzukaufen? Also
ja, und vor allem dass auch das Konto quasi als normales Konto beim Arbeitgeber angegeben wird, ist wahrscheinlich auch total gering, weil ja auch viele Leute dann halt auch, die halt dann gut verdienen sozusagen, da ist es dann auch ganz schnell überschritten, wenn du halt da noch irgendwie 1.000 Euro vom Vormonat hast Ja. Und dann kommt da die Gehaltszahlung rauf von 2000 netto. Was passiert denn mit allem, was drüber geht? Also ich glaube, das ist...
Und die Banken ja auch Anreize Sachen geben, dass das eben nicht passiert, weil sie dann ja zum Beispiel irgendwelche 50 oder 100 Euro Gutscheine, wenn man irgendwie die Gehaltsüberweisungen auf dieses Bankkonto kommen lässt, anbieten.
Stimmt.
Weil sie positive Zinsen anbieten. Man kann nicht mal richtig Druck machen darauf, dass man jetzt beispielsweise sagt, dass man beispielsweise da 10.000 Euro Dispo-Kreditlinie für die Leute ermöglicht, um zu sagen, damit die Banken jetzt nicht diese Mondzinsen beim Dispo nehmen, irgendwie 13-15%, machen wir hier eine Kreditlinie bis 5.000 oder 10.000 Euro und es gibt irgendwie nur EZB-Zins plus 2%, ja, um quasi Druck auf die Banken zu machen.
Stimmt.
All das passiert ja nicht, weil es darf nicht mal überzogen werden. Auch das muss man sich vorstellen. Ne? Es darf nicht überzogen werden, das EZB-Konto. Und das ist im Alltag natürlich völlig unpraktisch. Keine Ahnung, wenn man seine Überweisung tätigt und die Liquidität sich in seinen verschiedenen Konten nicht perfekt managt, geht das eine mal halt ein bisschen ins Minus. Okay, wird wieder ausgeglichen, einen Tag später, scheißegal. Also das macht dieses EZB-Konto auch völlig dysfunktional, weil man permanent schauen muss, dass das im Positiven ist. Irgendwo zwischen 0 und 3.000. Und deshalb darf man da skeptisch sein, ohne diese Verschwörungskacke der ganzen Bitcoin-Bros, Crash-Propheten und AfD-Dullis irgendwie zu teilen. Wie ist der Antrag denn, und das zum Schluss vielleicht beschlossen worden? Das war jetzt die zweite, dritte Lesung.
Noch ein Argument, einen Schritt zurück, ganz kurz, das zu ergänzen, weil natürlich beim Dispo würde es dann disziplinierend auf die Banken, auf die Privatbanken wirken, aber natürlich auch, hätte es einen positiven Zins, würde es natürlich auch disziplinierend auf die Privatbanken wirken, weil die ja auch nicht alle Zinsen weitergeben, die sie dann erhalten. Also eigentlich doppelt die Disziplinierung der Banken, was eigentlich total die Chance wäre. Kann man natürlich auch anders regeln über Gesetze und so, aber wenn man das jetzt über Anreize regeln würde, dann wäre das natürlich auch schon interessant. Da sieht man eigentlich, dass da schon Potenzial eigentlich da ist, wenn man halt das nicht nur auf ganz kleine Umfänge reduziert. Das ist schon bemerkenswert, natürlich wieder. Aber genau, du hattest gefragt, wie der Antrag jetzt behandelt wurde. Das war ein besonderer Vorgang, weil es gab eine erste Lesung, dann gab es eine Anhörung. Ist bei Oppositionsanträgen jetzt gar nicht so üblich. Da konnten dann quasi einmal alle parteinahen Ökonomen und Verbände der jeweiligen Fraktionen einmal sagen, was sie gut und schlecht finden. Aber abgestimmt wurde dann in der zweiten Lesung von der Koalition, die hat dagegen gestimmt, und CDU und AfD. Die AfD hatte auch noch einen anderen Antrag, auch mit Bargeldschutz und so weiter. Die haben dem dann zugestimmt und die Linke hat sich enthalten. Genau.
Und BSW, haben die auch abgestimmt?
Nee, die waren nicht anwesend, wie so oft.
Das wird dann auch im Protokoll vermerkt, ne? BSW abwesend, keine Stimmabgabe.
Und ist ja auch im Ausschuss in aller Regel so, also im Finanzausschuss, da haben die zwar einen Sitz, aber haben...
Ja, der Stuhl muss ja auch mal ein bisschen Luft zum Atmen haben, ist ja auch wichtig.
Der Stuhl hatte jetzt schon fast ein Jahr Luft zum Atmen, aber gut. Ja, Finanzausschuss, was wird auch schon besprochen, also...
Ja, Geld ist nicht so wichtig, hast schon recht.
Ja, oder Steuerentlastung, ja.
Ja, genau. Ich danke dir, dass du uns hier Licht ans Fahrrad gemacht hast in Sachen digitaler Euro. Lieben Dank. Wenn man mehr über dich erfahren will, gibt es alle Links, relevanten, unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.